der Podcast.
Folge 176, Pott-Twist in Mülheim.
Dobrý deň, milí přátelé, vítame vás, naše Podcast, Lucke und Hengstmann, das war mein schlechtes Tschechisch, meine Damen und Herren, Grüße an meine tschechischen Kumpel, an der Stelle begrüße euch zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, mir zugeschaltet, klappert mit einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte in der Hand, auf der anderen Seite, Tilman Lucke, grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, ja, du hast recht, ich gönne mir heute Morgen mal was.
Heute Morgen Schwarzwälder Kirschtorte, das ist kein Wunder, dass du immer fetter wirst. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt, du wirst nicht immer fetter.
Ja, also man sagt ja, im Alter gleichen sich Ehepaare optisch aneinander an und wir sind ja auch so eine Art Ehepaar.
Genau. Ich nehme etwas ab, du wirst etwas dicker. So, sehr schön.
Ja, nee, jedenfalls, das ist noch ein Überbleibsel von meiner, ich habe ja 20-jähriges Bühnenjubiläum gehabt.
Wie war's denn?
Ach, war ganz nett, mit ein paar Freunden und Kollegen und habe einfach nochmal die Zeitrevue passieren. Es ist ja spannenderweise damals, wenn man sich zurückversetzt, genau 20 Jahre zurück, da war ja diese vorgezogene Bundestagswahl. Ja, das kennen wir irgendwo her.
Stimmt. Stimmt, das ist im Abstand von 20 Jahren.
Ja, jetzt nicht zwingend.
85, naja, 85 hat es fast gepasst.
Fast. Ja, und das war ja eine Zeit, wo man damals sogar auch nicht mal wusste, wer diese Wahl überhaupt gewonnen hatte. Es gab ja diese Nachwahl in Dresden dann auch, zwei Wochen nach der Wahl. Und da stellte sich erstmal raus, wie verkorkst das damalige Wahlrecht war, weil da gab es ja das negative Stimmgewicht. Kam ja raus, eben durch diese Versetztheit der Wahl und dadurch, dass in Sachsen diese Wahl stattfand, wo CDU-Überhangmandate existierten und sozusagen da, wo keine Überhangmandate gibt, wo es keine Überhangmandate gibt, da gibt es auch kein negatives Stimmgewicht. Aber in dem speziellen Fall, und dann konnte man also dieser Partei quasi schaden, wenn man sie gewählt hat. Genau. Oder man konnte ihr nützen, wenn man sie nicht gewählt hat, weil man dann eben, steht ja auf dem Wahlzettel oben drüber, sie haben zwei Stimmen, also wenn man in einem Bundesland damals eine Partei wählte, die Überhangmandate hat, mit der Erststimme, also ja, und mit der Zweitstimme eine andere Partei, dann hatte man de facto zwei Stimmen. Also das wurde ja alles auch nicht damals nicht ausgeglichen. Und das war aber, also bei jeder Bundestagswahl davor war das ja auch schon aufgetreten, dieses negative Stimmgewicht, nur da fanden die Wahlen eben immer gleichzeitig statt.
Und dann fiel das nicht so auf.
Genau, du hättest ja trotzdem in einem Land mit Überhangmandaten, hätte diese Partei, die man präferiert, überhaupt keine einzige Zweitstimme gebraucht. Es genau. Ist nur für die Wahlkampfkosten Rückerstattung ganz nett, wenn man die Stimmen kriegt, aber ansonsten hätte man da auch viel mehr machen können. Und dann gab es ja diese Kaskade, die ja bis heute noch nicht beendet ist von diesen Wahlrechtsreformen und eine Reform besser oder schlechter als die andere. Jedenfalls sagt die Union, das wollen wir jetzt unbedingt nochmal, das ist jetzt das Allerwichtigste in der Reformregierung Merz, dass wir da jetzt nochmal dran rumbasteln. Naja, so.
Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Aber,
genau, aber diese Parallele ist mir jetzt aufgefallen dieses Jahr und ich hatte ja im Mai meine Premiere vom aktuellen Programm. Und das war genau in der Woche, wo wir auch zwei Sonderfolgen aufgezeichnet haben für die Kanzlerwahl und die Papstwahl. Also da hat sich für mich so wieder so ein Kreis geschlossen. Deswegen fand ich das ganz, ja, war eine schöne Zeit damals. Du warst ja schon ein bisschen länger aktiv als ich damals.
Naja, zwei Jahre. Mhm. Genau. Aber ich bin ja auch 8 Jahre älter als du.
Aber wie ist denn das eigentlich? Das habe ich dich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es schon mal gefragt habe. Dadurch, dass du ja familiär ins Kabarett reingeboren wurdest,
ja.
Die Entscheidung, Kabarett zu machen, fiel ja dann doch relativ spät mit Tobias zusammen.
Naja, also sagen wir mal mehr oder weniger unabsichtlich. Wir wollten das beide nicht. Also ich habe mein Lehramtsstudium schon ernst genommen, mhm. bis zum 14. Semester. Und nö, und dann hat sich das so ergeben. Wir haben da halt was gemacht zur Silberhochzeit unserer Eltern und da war der Pölitz mit anwesend, der Chef von der Zwickmühle, und der fand das lustig, was wir gemacht haben. Er hat gesagt, Jungs, schreibt doch mal ein Programm. Und dann haben wir ein Programm geschrieben und das haben wir dann einmal gespielt und dann haben wir es nochmal gespielt und dann nochmal und nochmal und irgendwann hatten wir einen Außentermin und dann hat man noch einen Außentermin und haben wir es nochmal in der Zwickmühle gespielt und dann auf einmal, also ohne dass man großartig guckte, auf einmal lebten wir davon.
Ja.
Also wir wollten das aber nicht. Das war so.
Ja, aber es hat ja doch auch den Vorteil, ihr wusstet ja, wie es ungefähr laufen würde. Also das
naja, wir hatten sehr viele Mentoren, das muss man wirklich sagen. Also wir mussten uns, also wir haben uns zwar auch ausprobiert und wir haben uns sehr stark inzwischen von unseren Mentoren emanzipiert, ich finde. Aber wir hatten sowas wie Lehrmeister, was die meisten Kabarettisten ja nicht haben. Und Comedians ja auch nicht. Es gibt Maxi Stettenbauer hat das in seinem Podcast mit Alain Frey zusammen erzählt, dass es sowas wie Comedy-Schule nicht gibt. Also dass viele sich einfach ausprobieren, sich von anderen was abgucken und sich dann ausprobieren auf der Bühne und was tun und was machen.
Ja, und so Comedy-Schulen gibt es ja schon oder so. Also es gibt halt keine dauerhaften, also wie Studium, das gibt es nicht. Aber du kannst natürlich
Kurse belegen. Ja,
Kurse belegen, die sind auch gut oder beziehungsweise bei Leuten, die das erstens selber gut können, zweitens aber auch gut vermitteln können. Das trifft ja nicht immer zusammen.
Genau.
Aber davon
gibt's entweder ja können sie es gut Auswahl. Vermitteln oder sie können es gut.
Ja, so ähnlich, aber das gibt es schon, aber es ist nicht irgendwie geregelt. Man muss sich da auf die Suche begeben oder schauen, was die Kollegen empfehlen. Aber die meisten, da hast du recht, die meisten machen das nicht. Ja. Und ich habe ja am Anfang meiner Zeit auch immer mal irgendwo mir was abgeschaut oder eben auch mal einen Kurs belegt oder so. In der Bundesvereinigung Kabarett gab es dann so Seminare oder eben so zweitägige Dinger da oder in der Kabarettakademie und dann eben auch selber dort was angeboten. Aber erstmal muss man schon auch was lernen. Und diese Bereitschaft würde ich mir von manchen wünschen, die so gerade anfangen und denken, ich kann es ja schon, weil die Leute lachen oder meine Homies, die ich da einlade in meinen, was weiß ich, in meinen Stand-up 5-Minuten-Dingsbums, die lachen ja schon. Ja, dann bin ich ja schon toll.
Naja, wie Harald Schmidt mal sagte, er mochte vor allem die Sendungen, wo Leute drin waren, die ihn nicht leiden konnten. Weil dann musste er arbeiten. Dann hat es Spaß gemacht. Mhm. Wenn du dich machen wir uns nichts vor, wenn du dich auf eine Crowd legst, die dich trägt, ist auch geil. Klar, aber.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also wenn du jetzt, wenn man jetzt als Profi irgendwie gute Laune. Wenn im Saal schon gute Laune ist und man kommt da rein, macht dann, oder zum Beispiel, was mir manchmal passiert, so bei bestimmten Zeiten, wo aktuell eben was in der Luft liegt, zum Beispiel diese Kanzlerwahlwoche oder so, dann macht man natürlich so seine Gags dazu aktuell, dann finde ich das auch wieder toll, dass man sich da extra für die quasi noch was überlegt hat. Aber was ich halt nicht so gut finde, ist, wenn man eben immer sagt, meine ganzen Homies kommen dann zu diesem einen Mixshow-Auftritt und ich bin dann für die der Star des Abends und für den Nachbartisch ist natürlich der Kollege, der danach auftritt, der Star des Abends, weil das dem seine Freunde sind. Genau. Und so funktioniert halt Publikum nicht. Also man sagt ja auch, das ist unechtes Publikum. Also die dürfen schon rein, aber auf die soll es nicht ankommen.
Genau. Ja, aber letztendlich ist das ja irrelevant. Du musst versuchen, alle zu kriegen. Wobei, ich muss ja auch sagen, meine Erfahrung mit Mixshows hält sich sehr stark in Grenzen. Wir haben ja gleich von Anfang an immer komplette Programme gemacht. Aber das ist ja auch im Kabarett, glaube ich, normal. In der Comedy ist das ein bisschen anders. Da fängst du halt an mit diesen berühmten 7-Minuten-Bits. Probierst dich in Mixshows, gehst erstmal auf offene Bühnen, probierst dich deine Mixshows aus und irgendwann kriegst du ein Solo. Also schaffst du ein Solo. Und Solo heißt ja auch nicht wie bei uns im Kabarett, dass du sagst, erster Teil anderthalb Stunden, zweiter Teil, schauen wir mal, 2 Stunden.
Ja.
Sondern ein Comedy-Solo beträgt, zumindest in Amerika und auch in Großbritannien, 60 Minuten ohne Pause.
Ja, und eben bis man so ein Programm hat, oder es gibt ja Comedians, die sagen, so, ich bin jetzt 10 Jahre auf der Bühne und übernächstes Jahr wird auch mein erstes Soloprogramm fertig, ja.
Genau. Was es jetzt gibt, ganz viel, sind sogenannte Halbsolos.
So gemischte, oder was?
Naja, zwei Leute, die zusammen auf Tour gehen. Und da spielt einer den ersten Teil und der andere den zweiten Teil. Das sind Halbsolos. Ja, keine Ahnung.
Ja, Kombinationen mögen ja die Leute sowieso immer. Also nicht nur Kombinationen von Künstlern, irgendwie, sondern auch Essen und Kultur oder Essen und was war. Also wenn irgendwo was gegessen wird, ist immer gut.
Ja, genau, das sowieso. Okay, ja, so, aber warum habe ich...
Apropos Essen, es schmeckt nach wie vor sehr gut.
Ja, ich muss sehr viel labern hier heute in der Folge, weil Timon meistens den Mund voll hat. Warum habe ich auf Tschechisch begrüßt? Erstens, weil ich das immer schon mal machen wollte. Und zweitens, in Tschechien ist jetzt am Sonntag Parlamentswahl.
Falsch. Ja, am Samstag. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, das ist Tradition.
Stimmt.
In Tschechien und in der Slowakei seit 1971 hat man in diesem Staat, der damals einer war, samstags gewählt. Davor auch sonntags, wie eigentlich überall.
Ja. Wobei,
beziehungsweise sogar Freitag und Samstag. Also, also morgen am Freitag wird schon werden die Wahlquale schon geöffnet.
Ja, ich muss aber dazu sagen, bis 1990 hat man da auch nicht gewählt, sondern ist nur zur Wahlurne gegangen. Also das ist schon ein Unterschied. Ja, aber
gut, in der DDR, da hatten die Leute halt den Wahltag, den Falltag am Sonntag. Wie heute auch noch, ja.
Genau. So, und mein Kumpel Pavel meinte mal, dass Andrej Babiš, übrigens Slowake lustigerweise, also gar kein Tscheche, aber der ja Premierminister jetzt lange Zeit war, das ist so eine unselige Mischung aus Elon Musk und Donald Trump. Also der ist Kapitalist vor dem Herrn, dem gehören irgendwie 50 Millionen Häuser in Tschechien und in Deutschland glaube ich auch ein paar. Und der ist aber genauso ein schäbiger Populist wie andere. Und diese Partei ANO, das heißt auch irgendwas, aber es heißt ja vor allem Ja, ANO. Das Tschechische heißt Ja, ANO. Ja.
Das ist eigentlich ganz unpopulistisch, die müssten eigentlich Nein heißen.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die Prognosen sind. Ich habe lange nicht mit meinen tschechischen Freunden gesprochen. Die haben ja im Moment eher so eine pseudotechnokratische Regierung, also sowas Langweiliges. Und es sieht aber wohl so aus, als könnte der Kollege Babiš zurückkommen, obwohl sie den auch so mit Pauken und Trompeten abgewählt haben. Das heißt, dass die Tschechen wahrscheinlich auch nicht intelligenter sind als die Amerikaner.
Ja, also dem seine... der ist ganz hoch im Kurs hier. Die letzten Umfragen etwas über 30%. Während die Spolu, also das ist die jetzige Regierungspartei, eher Mitte links, die kommt auf 20. Also das ist ein Riesenabstand. Und naja, dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge Kleinparteien und da muss man dann halt eine Regierung zusammenkehren.
Aber unter anderem
eine der Regierungsparteien aktuell ist ja die Partei der Piraten und Bürgermeister. Ja, ja. Denkt, Piraten kenne ich irgendwo her, gab es ja in Spurenelementen, gab es die ja früher auch mal bei uns, aber die Partei der Piraten und Bürgermeister.
Das klingt das irgendwie ist krass,
wie so ein Comic, gell? Oder wie, ja. da müssen so Bürgermeister in Entenhausen sind ja erstens mal immer die Schweine.
Ja.
Und zweitens haben die immer einen Zylinder auf. Und sind immer Männer natürlich, klar. Es gab, glaube ich, noch nie in einem einzigen Comic noch nie eine Bürgermeisterin.
Ich weiß nicht, also ich lese es ja jetzt gar nicht, also die aktuellen Ausgaben lese ich ja nun gar nicht mehr. Ich dachte, da hätte sich auch mal was getan. Ich möchte mal ganz kurz was zu den Parteien sagen.
Ja, wenn es ein Schwein ist, dann wäre es halt eine Sau. Ja, ist auch nicht besser.
Genau. Ja. Ich muss bloß ganz kurz mal was gucken. Und zwar, diese Parteinamen in Tschechien sind sehr, 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 sehr lustig teilweise. Weil da gibt es zum Beispiel, das wird mir jetzt gerade nicht aufgeschlüsselt. Genau, also zum Beispiel die drittstärkste, also Spolu ist, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ich kenne von diesen Parteien, die es hier, also die ANO sagt mir was, Spolu sagt mir nichts. Stan, Pirati, Stach, Auto sagt mir alles nichts mehr. Weil das, also Tschechien hat überhaupt kein klassisches Parteienspektrum mehr. Also das, was hier, ja, was man hier...
Das ist noch absurder als in Polen. Also ich habe gerade aus Versehen Mitte links gesagt, das ist eher sowas wie diese, ja, Spolu ist so eine Zusammenfassung aus dem, was früher die Bürgerpartei war, also die von diesem unsäglichen Václav Klaus, der eigentlich Tschechien, also Bürgerplattform der Václav Klaus ist ja eigentlich der Urvater dieses tschechischen Euroskeptizismus, also eigentlich der Gegenspieler von Václav Havel damals, genau. Also erst Ministerpräsident, später auch Präsident, 10 lange Jahre lang und also der war eben zwar aus einer bürgerlichen Partei, aber der war immer, der war so schlimm, dass sogar sein Nachfolger, der über den wir hier auch schon ab und zu mal gesprochen haben, dieser ewig betrunkene
Seemann,
dass der damals, als er gewählt wurde, sogar als Erholung wahrgenommen wurde.
Genau. Ich muss jetzt ganz kurz gucken. Also das war die ODS, also die Strana heißt ja Partei. Mhm. Genau. Die ist Mitglied in diesem Spolu. Dann ist Top 09 ist Mitglied in diesem Spolu. Das war so eine Partei um Karel Schwarzenberg. Das ist ja auch ein ganz tschechischer Name, Schwarzenberg. Das kommt noch, das ist so österreichischer Portiersadel. Und und die KDU.
Und das erinnert mich an so ein typisches Berliner Lied, so aus den, ich weiß leider nicht, wer das geschrieben hat, aber ich habe das früher im Berliner Brettl auch immer gesungen. Das hieß, wir sind von. Genau. Sagen wir unsere Zugabe, wir sind von Mutter, wie ist nur nicht von wem. Und dann, wir gehören zum alten Adel der Portiers.
Genau. So, und wir haben also, und dann, also wie gesagt, die ODS, also was im Prinzip am meisten noch die, doch die CDU-Deponenten. Dann gibt es die KDU. Das ist
ja,
aber
und
nicht
genau, und die ODS ist aber unter Klaus eben aus dieser Europäischen Volkspartei ausgetreten. Die,
genau.
Die war, gehörte dann zusammen mit den britischen Tories und später der ersten AfD zu dieser sozusagen am weitesten links stehenden von den drei rechten Fraktionen, die es jetzt gibt.
Ja. Genau, genau. So, und KDU lustigerweise heißt so viel was wie Christlich-Demokratische Union tatsächlich. Das sind aber eher so eine versprengten Sektierer, also in Tschechien ist man ja sowieso relativ katholisch. Und ich sag, Top 09.
Nein, eigentlich nicht relativ. Die Tschechen haben die geringste Kirchenmitgliedsquote von ganz Europa. Also 20% oder so sind da.
Ja,
oder
so
weniger.
Wie in Sachsen-Anhalt. Ja, ja, so wie in Sachsen-Anhalt. Ja. Aber trotzdem, wenn, dann katholisch. Also da darfst du in der Kirche zum Beispiel keine weltliche Literatur singen, weswegen die meisten Chöre nicht in Kirchen in Tschechien singen.
Mhm.
So, und dann halt Top 09. Das war so eine Hoffnungspartei, Top 09, wie gesagt, die...
Was ist das auch für ein Name, ey?
Warte,
das kann 09. Ich,
na, 09 hat was mit 2009 zu tun? Das war
ja
das Gründungsjahr?
Davon gehe ich schon aus.
Und Top kommt von Tradition, Verantwortung, Prosperität.
Mhm.
Also, Tradice, Otto.
Ich finde, ab sofort machst du jeden Podcast auf Tschechisch.
Ja, ja, genau. So, und die SPD zum Beispiel, oder CSSD, spielt in Tschechien überhaupt keine Rolle mehr. Die wird, ich weiß nicht, ob die hier bei dieser Umfrage unter Sonstige geführt wird, oder ob es einfach überhaupt nicht mehr stattfindet. So, also Sonstige 1,3. Das heißt, die CSSD liegt weit unter 1%.
Ja, absurderweise gibt es ja eine Partei, die SPD heißt.
Genau, und das ist die rechteste Nazi-Verein, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt Strana Patriota Demokratie oder so, also Partei der patriotischen Demokratie oder sowas heißt das. Das ist die SPD, das ist im Prinzip, also denen ist die
Während
AfD zu links.
Während es übrigens in Portugal eine CDU gibt, das sind die Kommunisten. Also alles ein bisschen verwirrend.
Genau. So, wie diese Parlamentswahl ausgeht, 30%, das Parlament setzt sich ja auch noch ein bisschen anders zusammen, also diese Sitzverteilung ist ja dann auch noch ein bisschen anders in Tschechien, das ist nicht so bescheuert wie in Polen, weil ich ja mit meinem Bruder gestern Abend im Auto im Rückfahrt unserer Vorstellung die Diskussion hatte, dass ja die Kaczynskis auch nie die absolute Mehrheit hatten in Polen, nie, sondern nur aufgrund dieses bescheuerten polnischen Wahlsystems, wo die stärkste Kraft einfach nochmal 50 Parlamentssitze dazu kriegt, einfach so aus Gag, nur deswegen die überhaupt mal eine Mehrheit hatten. Und die hatten sie ja, glaube ich, nur eine Legislaturperiode oder zwei.
Da bin ich jetzt überfragt, ob die Partei alleine, die hat halt immer irgendwelche kleine Helfersparteien um sich rum noch gehabt.
Genau.
Ja, naja.
Also auf jeden Fall, auch der Pole an sich ist nicht mehrheitlich Nazi.
Nee, das ist doch gut.
Der Tscheche an sich auch nicht. Wobei,
obwohl sie ja diesen Sommer auch die Chance gehabt hätten, jemand anders zum Präsidenten zu wählen in Polen, aber naja.
Naja, pass auf, das Problem ist einfach, diese Arno ist, die wird hier als rechts kategorisiert, aber so rechts ist die nicht. Das ist, Babiš ist kein Rassist und ist auch kein Nazi oder
und
so.
Und er ist vor allem, und das ist eine gute Nachricht, er gehört eben vor allem nicht zum Orban-Flügel.
Überhaupt nicht.
Der
ist
der
auch,
Rechtspopulisten, sondern
der
ist eben nicht pro-russisch. Ja?
Er ist eigentlich pro-europäisch, eigentlich, weil der ist Geschäftsmann.
Ja.
Der interessiert nur eins, Andrej Babiš. Der will möglichst viel Häuser bauen und verkaufen und will möglichst viel Geld verdienen. Und damit wird er tschechischer Präsident. Es ist so ähnlich wie Trump, nur Babiš ist ein bisschen intelligenter. Ja? Der sieht das als Geschäftsmodell. Mhm. Und der will jetzt wieder Ministerpräsident in Tschechien werden. Wahrscheinlich damit er sich ähnlich wie Trump von irgendwelchen Sachen freikaufen kann und Gesetze so bauen kann, dass er möglichst viel Geld verdient. Also, das heißt, wenn diese Arno regiert, regiert der Populismus. Und Populismus heißt im Moment Ausländer raus.
Mhm.
Hieß es ja wahrscheinlich immer schon. Selbst Helmut Schmidt hat ja von der Überfremdung und das Grundproblem in Deutschland ist die soziale Überversorgung und alles so ein Kram. Ja, das ist ja purer Populismus. Und dieser Populismus hat jetzt 30% in Tschechien. Wie gesagt, um die SPD würde ich mir wesentlich mehr Sorgen machen. Aber wie gesagt, das mit dem Pirati finde ich schon schön, die Partei der Piraten und Bürgermeister. Das ist schön, das freut mich.
Ja, aber zum Beispiel in Prag war ja der Bürger, also wahrscheinlich ist es auch daher gekommen, dieses, wir haben ja den, es ist ja auch ein Promi dann im Land, so der Hauptstadtbürgermeister und das war eben einer von den Piraten, der ganz gute Arbeit geleistet hat.
So, dann müsste ich mal gucken, Also, lustigerweise, Spolo wird hier als leicht rechts bezeichnet, Arno als ein bisschen rechter und die SPD als radikal rechts. Wobei ich dazu sagen muss...
Also einfach, es treten Rechte und Rechte gegeneinander an und das nennt sich dann Parlamentswahl.
Genau.
Ja.
Aber was dieses Stan würde mich mal interessieren. STAN, warte, da gucke ich nochmal ganz kurz.
Nee, das sind die Bürgermeister und unabhängig, also ich glaube, die, das ist jetzt nicht so.
Also, das kommt
oder
ja so ein
sind
bisschen.
Sind das noch andere Bürgermeister?
Warte, ich gucke kurz.
Mensch, wir hätten auch ein bisschen recherchieren können, aber lustiger ist es, wenn man sich über Bürgermeisterparteien lustig
hatte
macht.
Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es für dich dieses zänkische Bergvolk da in Tschechien, Bürgermeister und Unabhängige heißt die Partei.
Sie sind vielleicht tatsächliche Konkurrenzbürgermeister zu den Piraten.
Ja, liberal-konservativ. Das heißt, das sind quasi klassische Koalitionspartner für dieses Bolo, also für diese ODS-Bürgerfraktion. Ja. Das heißt, um das jetzt alles nochmal zusammenzufassen, die Zersplitterung des Parteiensystems in Tschechien ist natürlich ähnlich wie in Italien zum Beispiel, wo es ja auch bloß noch Wahlbündnisse gibt. Oder auch in Polen. Mhm. Es hat ja nicht die Partei von Donald Tusk gewonnen, sondern dieses Wahlbündnis, dem er angehört. Ja? Und das werden wir in Deutschland vielleicht auch bald irgendwann mal haben.
Also ich meine, wenn die SPD das ist so natürlich vom deutschen Wahlrecht noch nicht erlaubt. Also es dürfen nur Parteien antreten, im Gegensatz zum Beispiel zur Europawahl. Da dürfen auch sogenannte, also im Wahlgesetz heißt es sonstige politische Vereinigungen, die dürfen da auch antreten. Die alle, also was weiß ich, von 20 antretenden Parteien sind dann vielleicht irgendwie zwei Nichtparteien, aber bei Bundes- und Landtagswahlen ist das eben nicht gestattet.
Genau.
Und erst recht eben keine Bündnisse. Das letzte Mal, als das großes Thema war, war ja 1990, wo im Einigungsvertrag stand, oder nee, im Einigungs nicht, aber im Wahlvertrag zwischen Bundesrepublik und DDR stand, dass quasi westdeutsche Parteien ostdeutsche Huckepack nehmen dürfen und gemeinsam dann diese gemeinsame gesamtdeutsche 5%-Hürde gilt. Und das war halt dann verfassungswidrig. Dann hieß es, nee, die 5%-Hürde gilt für diese erste Wahl getrennt in Ost- und Westdeutschland. Also es gab nicht die Möglichkeit. Das war vor allem für Bündnis 90 die Grünen interessant oder Bündnis 90.
Weil die Westgrünen rausflogen und die Ostgrünen drin waren.
Ja, und genau, ja, und das war ein bisschen tragisch. Oder eben für die Linkspartei oder PDS, die im Westen auch so irgendwelche kleinen Partner hatte, die natürlich überhaupt keine Chance auf einen Bundestagseinzug hatten. Naja, so, also dann warten wir mal das Ergebnis in Tschechien ab und blicken auf eine weitere Sache in der Zukunft, nämlich die Nobelpreiswoche.
Genau.
Die ist jetzt ab Montag wieder. Also das
und
ist jetzt
hast
nicht
du eine Chance?
Ja, ich habe mich da jetzt noch nicht angemeldet.
So, jetzt muss ganz kurz.
Den Podcast-Nobelpreis, den müsste es mal geben. Den würden wir natürlich kriegen.
Natürlich nicht. Das müssen wir mal ganz kurz aufdröseln. Es gibt ja alternative Nobelpreise und es gibt einen Nobelpreis, der offiziell, aber der eigentlich gar nicht dazugehört. Tilman, was sind die 5 Nobelpreise, die es wirklich gibt?
Die klassischen 5 Nobelpreise, die seit 1901 verliehen werden, sind für Frieden. Und
schön, dass du den leider als erstes nimmst.
Genau, weil der hat eine Besonderheit, weil der wird nämlich in Oslo verliehen. Die anderen werden in Stockholm verliehen, also in der schwedischen Heimat des Stifters Alfred Nobel. Aber damals, 1901 oder 1896, als er gestorben ist, oder 1895, als er das Testament aufgesetzt hat, da war das ja noch ein Land. Also es war jetzt nicht unbedingt, dass Norwegen Teil von Schweden war, das gab es schon auch als Land, aber es war eine Personalunion. Der schwedische König und auch die schwedische Regierung waren quasi für beide Teile zuständig und dadurch, und er wollte das so ein bisschen als Ausgleich zwischen in seinem Land eben mit Norwegen, dass er gesagt hat, ein Preis, nämlich der wichtigste, der wird halt in Oslo verliehen und die anderen 4 in Stockholm, das sind nämlich Medizin oder genau gesagt Medizin oder Physiologie heißt der Preis. Dann Physik, Chemie und Literatur.
Genau.
Und laut Testament soll es immer derjenige kriegen, der das Beste im vergangenen Jahr für die Menschheit auf diesem Feld vorangebracht hat. Dieses aufs vergangene Jahr bezieht sich das jetzt nicht zwingend immer. Es erhalten ja gerade vor allem in den Naturwissenschaften immer irgendwelche sehr, sehr alten Leute. Aber das ist eben auch interessant, dass man sich in der Forschung eben auch manchmal irren kann. Und dadurch ist so eine lange Abwartezeit auch gar nicht so schlecht. Man muss halt lang genug leben.
Also gerade was die Naturwissenschaften betrifft, wenn euch das interessiert, guckt mal bitte jetzt innerhalb der Nobelpreiswoche der Terra X/Kosmos, diesen Kanal von Harald Lesch.
Stimmt.
Wie der immer, also der macht Reaction-Videos darauf, wie bekannt gegeben wird, wer den Physik-Nobelpreis kriegt. Das ist sehr lustig, weil niemand kennt diese Leute. Niemand. Ja. Und Lesch hat immer da, boah, der, also das ist ja toll. Und dann fängt der an, aus dem Kopf runter zu rattern, was der wissenschaftlich geleistet hat. Und das ist wahrscheinlich auch für Physiker total geil. Aber der Rest der Welt, genau wie Chemie und auch Medizin, sitze ich immer da und denke so, ja und? Also ich weiß nicht, der letzte große, also wer jetzt meiner Meinung nach einen Medizin-Nobelpreis verdient hat, oder zumindest einen Chemie-Nobelpreis, sind halt die von BioNTech, so, weil die halt...
Ja, aber die haben den ja indirekt im letzten Jahr auch bekommen, Katalin Kariko als Corona-Impfstoffforscherin.
Ja, aber weil dieser Impfstoff, soweit wie ich das verstanden habe, wenn die den jetzt noch 5 bis 10 bis 15 Jahre weiterentwickeln, haben wir irgendwann Heilmittel gegen Krebs. Also Heilmittel ist auch ein großes Wort, sowas wie Heilmittel gibt es ja nicht. Eine gute Medizin unterstützt den Körper nur dabei, sich selbst zu heilen. Es gibt ja keine Medizin, die hilft. Es gibt nur Medizin, die Symptome dämpft. Das sollte man den Deutschen vielleicht auch mal sagen. Das sollte man, wenn wir gerade Probleme mit unserem Gesundheitssystem haben, keine Medizin, die du in der Apotheke zu kaufen kriegst, heilt eine Krankheit. Der Körper heilt die Krankheit. Die Antikörper im Körper bekämpfen die Krankheitssymptome. Medizin dämpft entweder die Symptome, damit der Körper genug Kraft hat, sich selber zu heilen, oder sie unterstützt die körpereigenen Abwehrkräfte. Aber keine Medizin heilt Krankheiten. Auch diese mRNA-basierte Impfstoff wird nicht den Krebs heilen, sondern die programmiert nur die körpereigenen Abwehrstoffe so um, dass die dann den Krebs bekämpfen. Und zwar nur den Krebs und nicht den ganzen Rest des Körpers, was ja das Problem von Chemotherapien zum Beispiel ist.
Genau, und das ist ja immer Sache der Forschung, das, was besteht, immer noch zu verbessern oder eben zum Beispiel Nebenwirkungen zu minimieren oder ja, was auch immer. Also man tastet sich so ran an die optimale Menschheit. Ja.
Okay, ehe wir uns jetzt mal mit dieser Nobelpreiswoche beschäftigen und ich merke, wie die Spannung bei unseren Hörenden erklärt doch endlich mal, wie das funktioniert. Ja? Ganz kurz zum Thema Friedensnobelpreis. Hast du auch so eine Angst?
Also ich habe keine Angst, aber ich sag mal so, also Donald Trump hat schon mal für nächsten Freitag quasi seinen Daumen auf dem Atomknopf und die Raketen Richtung Norwegen gerichtet, falls die Entscheidung falsch ausfällt. Ja.
Genau. Ja, ja, wobei andererseits gebt ihm den. Andererseits sag ich mir, ja, pass auf, es bringt ja nichts. Obama hatten auch und seitdem ist es für mich ja auch
das
so.
Ist ja der Grund. Trump würde den Nobelpreis ja gar nicht kennen, wenn er nicht so neidisch auf Obama wäre. Der hat den gekriegt, also will ich zwei. Also einer reicht ja schon mal gar nicht.
Genau, er muss dann mindestens nächstes Jahr nochmal einen kriegen.
Ja.
Aber ich glaube, bloß jetzt ganz ehrlich, wenn Trump es irgendwie schafft, den Nahostkonflikt zu beenden und den Ukraine-Krieg zu beenden, dann gebt ihm 4 Friedensnobelpreise.
Ja, aber er hat ja schon, eigentlich fällt es auch nicht ins Gewicht, weil er angeblich immer auch schon 7 Kriege beendet hat. Wenn man genau fragt, was sind das für 7, dann kommt man nie auf 7.
Also ich weiß nicht, was er überhaupt schon für Kriege beendet hat.
Kein. Also es gab ein Treffen im Weißen Haus von den Chefs, Staatschefs von Aserbaidschan und Armenien oder wie Donald Trump sagte, Albanien und Aserbaidschan.
Ja.
Und wir wissen, Aserbaidschan tritt immer beim Eurovision Song Contest an mit dem Song Aberhaidschi Bumbaidschi Baidschan, weil Bum Bum ist ja verboten, weil es keinen
Termine.
Krieg mehr gibt.
Ich habe noch dringende Termine, Tilman.
Ach Mensch, meine ESC-Witze immer. Ja. Naja, also und es gab dieses Treffen, wo sie dann was unterschrieben haben. Und laut Donald Trump lagen die sich dann heulend in den Armen, diese zwei Präsidenten. Das kann man ein bisschen bezweifeln. Naja.
Gut.
Ja.
Andererseits, wenn ich mich in einem Raum mit Donald Trump aufhalten würde, müsste ich auch heulen. Schon allein wegen dieses Gestanks aus seiner Windel. Aber so, wie läuft denn das jetzt ab? Also es ist eine ganze Woche. Ich vermute, es wird jeden Tag einen Nobelpreis verliehen.
Ja, genau. Das ist nicht zwingend so. Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten so eingebürgert, dass man immer, also Medizin ist eigentlich bisher fast immer der Erste gewesen. Der kommt am Montag dran. Am Dienstag ist dann Physik dran.
Am das Mittwoch heißt, guckt am Chemie. Dienstag Terra X Lashes Kosmos. Guckt das bitte.
Genau, Mittwoch Chemie und am Donnerstag Literatur und am Freitag Frieden und am Montag darauf, davon haben wir noch nicht gesprochen, das ist der 6. Nobelpreis, der eigentlich nur heißt Alfred Nobel Gedächtnispreis.
Das ist kein offizieller Nobelpreis.
Genau, der wird aber auch im Rahmen der Zeremonie dann am 10. Dezember, am Todestag von Alfred Nobel, zusammen überreicht. Also da gibt es nicht irgendwie sozusagen den hinteren, den Sperrsitz an der Tür neben dem Klo, wo dann der Wirtschaftsnobelpreisträger sitzen darf und dann, du kriegst übrigens auch was, sondern der darf da direkt mit auf dem Podium sitzen und wird dann vom König was kriegen.
Aber den hat das Alfred ist aber Nobel, gestiftet.
Genau.
Den hat Alfred Nobel nicht gestiftet.
Nee, das ist gestiftet von der schwedischen Reichsbank 1969. Die hatten da Jubiläum und haben sich das was kosten lassen. Ja, haben also quasi, es funktioniert ja so, der Preis funktioniert ja so. Nobel wollte sein Geld nicht vererben und hat gesagt, ich will was Gutes tun. Ich habe das Dynamit erfunden, damit konnte man ein bisschen was auch Schlechtes anstellen. Und das will ich wieder gut machen, indem ich da eine Stiftung einrichte. Und das Kapital bleibt das gleiche, aber die Zinsen bzw. Kapitalerträge, die sollen die Preise generieren. Oder das, was dann auch mit dem Preis zu tun hat, auch diese ganzen, das kostet ja auch nebenher alle möglichen Spesen. Und das soll immer da, es ging durch die Geschichte des Nobelpreises immer ein bisschen auf und ab mit den, je nach Börsenkurs, also zum Beispiel 2012, als die EU den Friedensnobelpreis kriegte, genau in dem Jahr musste der etwas reduziert werden, weil ja auch so ein bisschen Ursache und Wirkung, weil die EU ja zugelassen hatte, dass die Börsen so außer Rand und Band gerieten oder diese Finanzkrise nicht so schnell in den Griff kriegte. Aber inzwischen ist es umgerechnet ungefähr bei 1 Million. So, und jetzt, man darf diesen Preis auch, also entweder einer Person verleihen oder bis zu 3 insgesamt oder auch einer Organisation verleihen. Das ist bisher bis auf den Friedensnobelpreis in keiner anderen Kategorie passiert, ist aber theoretisch denkbar. Und es gibt da die Kritik, dass Wissenschaft heutzutage nicht...
Eine Organisation meinst du jetzt, weil den Chemie-Nobelpreis oder den Physik-Nobelpreis kriegen regelmäßig mehrere.
Genau, also bis zu 3, das ist auch meistens geht es nicht nur an eine Person, aber wer die Wissenschaft kennt, weiß, dass natürlich nicht nur 3 verrückte Wissenschaftler quasi jahrelang an einer Sache sitzen und dann den Heureka-Durchbruch kriegen und dann den Nobelpreis, sondern das sind natürlich dann viele oder Mitarbeiter oder auch ganze Lehrstühle, die an irgendwas arbeiten. Und das wird halt nicht abgebildet, sodass es manchmal mehr oder weniger Zufall ist, wer am meisten auffällt durch eine bestimmte Entdeckung. Und da gibt es ja das Beispiel, die Entdeckung der Doppelhelix, das tragische Beispiel von der Rosalind Franklin, eine junge Frau, die Ende der 50er Jahre eigentlich diese Entdeckung maßgeblich vorangetrieben hat. Und die wurde quasi so ein bisschen beklaut von 3 ihrer Kollegen und die haben den Preis dann gekriegt. Muss man der Fairness halber auch sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt leider schon tot war. Sie ist jung an Krebs gestorben und hätte den deswegen auch schon mal gar nicht kriegen können. Aber das
also
war nachweislich...
Also posthum kann man den nicht verleihen?
Nein, das waren nachweislich, sagen wir mal, Assis, die den bekommen haben. Crick und
Watson
und Wilkins hieß der, ja. Ja, also jedenfalls... Das kann mal passieren. So, du hast gefragt, posthum, ja, das ist ja und nein, mal wieder eine Antwort. Also bis ungefähr in die 60er Jahre war es möglich, jemandem den nach dem Tod zu geben, allerdings nur dann, wenn er für das Jahr schon nominiert war. Also wenn er da noch gelebt hat. Es ist immer die Frist am 1. Februar, da muss alles eingereicht sein. Also Vorschläge zum Beispiel von ehemaligen Nobelpreisträgern oder von, ja, bei dem Friedensnobelpreis dürfen zum Beispiel auch irgendwelche Regierungen oder auch teilweise einzelne Abgeordnete dürfen jemanden vorschlagen. Das muss alles, die Liste muss quasi am 1. Februar komplett sein. Wer da noch lebt, der da bleibt da auch da stehen. Und inzwischen ist es aber so, dass man dann, wenn man halt stirbt, dann von dieser Liste auch genommen wird. Es gab eine Ausnahme. Jetzt muss ich mir den Namen selber mal rausfinden. Den Chemie-Nobelpreis von 2011. Der ging nämlich an einen Herrn, der ging an einen Herrn, der 3 Tage vor dieser Verkündung gestorben war. Dann haben sie überlegt, ja, was passiert jetzt? Dann kam das irgendwie raus, aber das war dann nicht, dann haben sie den nicht wieder weggenommen. Also,
ah, okay.
Sowas kann auch passieren.
Aus deinen toten Händen gerissen.
Ja, ist ein bisschen fies. Warte mal, das kriege ich ganz kurz noch raus. So.
Wir sind heute extrem gut vorbereitet, stelle ich fest.
Medizin, Entschuldigung. Also ist egal. Er kann uns ja auch jetzt nicht mehr hören.
Genau.
So, also das geht. Und wie gesagt, die Institutionen, die das auswählen, sind ja auch sind verschieden. Also die Chemie und Physik wird von der Schwedischen Akademie, also ja, so ein bisschen so in Deutschland würde man wahrscheinlich die Leopoldina, die ja ganz bekannt ist, da nehmen.
Dann kenn die nicht. Ja, die sitzen in Halle, ich weigere mich, die zu kennen.
Ach so, stimmt, ja. Dann der Medizin-Nobelpreis wird auch vom Karolinska-Institut, also auch so ein königliches Dingsbums da. Und dann der Literaturpreis wird eben von der, ja, auch so von so einem Institut vergeben. Und der Wirtschaftspreis wird ja natürlich auch von diesen, ja, eigentlich alles von irgendwelchen königlichen wissenschaftlichen Instituten. Und der Friedensnobelpreis, das ist interessant, der wird von einem Ausschuss des norwegischen Parlaments vergeben. Der hat nur 5 Mitglieder, also die werden auch alle 4 Jahre da rein gewählt in diesen Ausschuss.
Vom Parlament?
Vom Parlament, allerdings nicht, jetzt war ja neulich Parlamentswahl in Norwegen, aber der Rhythmus ist ein anderer, also die werden dieses Jahr nicht neu gewählt. Und das sind aber, die dürfen nicht Parlamentsmitglied sein und erst recht nicht Regierungsmitglied. Parlamentsmitglied dürfen sie nur dann sein, wenn sie versprechen, dass sie nicht wieder antreten. Also das soll eher, sollen ehemalige Politiker sein oder andere Leute.
Okay.
Also man schiebt dann eben auch mal, das ist ja in jedem Land so, man sucht dann so Posten für ältere Abgehalfterte. Also in Deutschland wäre wahrscheinlich Gerhard Schröder Vorsitzender des Nobelkomitees.
So.
Ja, also.
Da wissen wir aber sofort, wer da den Friedensnobelpreis kriegt.
Ja, genau. Freundschaftsdienst.
Genau.
Ja, also hast du noch irgendwie. Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles dazu.
Nö, also ich
weitgehend jetzt gesagt.
Also ich hoffe bloß, dass ein Trump nicht kriegt, weil das glaube ich aber nicht.
Und der Literaturnobelpreis, der kennzeichnet sich ja immer dadurch, dass auch dann, du kriegst dann die Meldung in den Nachrichten und dann fragst du als erstes, wer? Und dann gehst du in die nächste Buchhandlung und die haben da ja schon so einen Tisch vorbereitet, ganz am Eingang. Und dann räumen sie da, was weiß ich, um 1 Uhr Nachmittag, wenn die Entscheidung dann fällt,
wenn sie Bücher von dem haben.
Genau, haben wir den irgendwo? Vielleicht gibt es noch heimlich Notkäufe oder vielleicht haben sie schon vorher alle möglichen Kandidaten gebunkert und der Rest wird dann geschreddert, weil er sich nicht verkauft. Aber das ist dann eben der Trick von Buchhandlungen, immer möglichst genau den, weil das ist ja eine Goldgrube dann. Also wenn du von dem ein paar tausend Exemplare übrig hast, dann ist der Oktober ein guter Monat.
Also als damals Günter Grass sozusagen den Friedensnobelpreis, den Friedensnobelpreis, super.
Genau.
Keiner
auch ein
passt besser.
Freund von Israel.
Genau, keiner passt besser. Als Grass den Literaturnobelpreis kriegte, da brachen ja auch viele Buchhandlungen zusammen.
Mhm. Ja, weil den hatten sie ja immerhin.
Naja, weiß ich nicht. Die meisten nicht. Also die guten Buchhandlungen nicht. Ich habe einmal in meinem Leben versucht, einen Grass zu lesen.
Günter Grass, der Didi Hallervorden der Weltliteratur.
Ja, danke. Sehr schön. Sehr so. Gut formuliert. Eine Mischung aus Didi Hallervorden und, bin ich jetzt bescheuert? Wolf Biermann. Mein Gott. Mir fällt der Name nicht ein.
Ja.
Eine Mischung aus Didi Hallervorden und Wolf Biermann. Didi Hallervorden und Wolf Biermann zeichnen ja beide aus, dass sie unrühmlich aus der DDR abgehauen worden sind.
Ja. Genau.
So. Okay, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Die AfD ist obdachlos. Also kleiner Aufruf hier, wenn ihr in Berlin irgendeine Immobilie habt, dann bitte meldet euch bei der AfD oder auch nicht. Also es gab, bis in den letzten Jahren gab es ja eine Parteizentrale in Wittenau. Ja. Also wer Berlin kennt, kennt trotzdem nicht Wittenau. So.
Genau.
Also Wittenau ist JWD und dann nochmal weiter.
Genau. Aber gehört zur Stadt Berlin.
Ja, richtig.
Zum Land Berlin.
Zum Land Berlin, ja. Und da haben sie was gefunden gehabt von irgendeinem Österreicher, natürlich, wer sonst, der da was besaß. Und der ist jetzt auch kein AfD-Gegner insgesamt, aber der sagt, also der hat jetzt die Kündigung ausgesprochen, weil die Wahlparty zur Bundestagswahl ein bisschen aus dem Ruder lief. Also Mietauflage war ganz klar, es finden Feiern, Veranstaltungen nur drinnen statt. Ist aber, die haben dann gesagt, ist zu uns zu klein. Dann die Fassade wurde angestrahlt, stand auch im Vertrag, dass das nicht erlaubt ist. Und also sozusagen ein dummes Verhalten. Und jetzt hat ein Gericht gesagt, ja,
die Kündigung ist rechtskräftig.
Genau, ihr müsst aber ein paar Monate später erst ausziehen. Ja, aber grundsätzlich scheint es da halt auch hoch hergegangen zu sein. Da sind ja nur die besten Köpfe. Vertreten ja die AfD vor Gericht. Also da möchte ich eigentlich auch immer mal gern dabei sein bei so einem
Verfahren.
Aber
wir wissen ja beide, dass die AfD problemlos, also ich meine hier Vonovia oder Schöner Wohnen oder so, die haben ja, also die haben ja moralisch so gut wie überhaupt keine Grenze. Also könnte denen das ja egal
sein. Ja, aber
sein.
Selbst wenn sie die nicht hätten, das will ich gar nicht allen zusprechen. Nicht jeder Kapitalist ist gleichzeitig auch Nazi. Also das muss man dann auch wirklich, oder Nazi-Sympathisant reicht ja auch. Das
Nö,
ist nicht
darum
so.
Geht's ja nicht, sondern denen ist das scheißegal.
Ja, aber was ihnen nicht egal sein kann, ist zum Beispiel die Vandalismusgefahr. Die steigt natürlich, wenn man sowas, wo der Volksmund vielleicht eher was dagegen haben könnte. Es ist jetzt auch nicht schön, Sachen zu zerstören oder anzusprayen, aber es passiert halt. Das wissen auch Versicherungen. Zum Beispiel eine Versicherungsprämie würde natürlich steigen. Die AfD ist wahrscheinlich etwas höher versichert als, was weiß ich, die CDU oder so mit ihrer Parteizentrale. Also da kann man als Vermieter schon auch Sorge haben, auch wenn es einem egal ist, nicht egal ist, dass man eben dann die Gefahr von Vandalismus hat. Aber trotzdem, natürlich, das Mitleid mit dieser Partei hält sich in Grenzen.
Ja, was natürlich, wenn das jetzt wirklich ist, wird es natürlich wieder ausgeschlachtet. Wir sind das Opfer. Und ja. Warte, ich schlafe kurz ein.
Ja. Ja, gut, aber das sind sie ja eh immer. Deshalb wären sie ja auch, wenn sie den Prozess gewonnen hätten. Ja, wir sollten hier zum Opfer gemacht werden. Ja, das ist natürlich deswegen, ja. Tschüss.
Genau. So, sonst noch was?
Apropos Berlin und Immobilien, da gibt es ja eine Initiative, die 2021 die Volksabstimmung gewonnen hat zum Thema Enteignung von großen Wohnungskonzernen. Und jetzt, also es sind wirklich nur die schnellsten, jetzt hat diese Initiative einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in 2 Jahren in Kraft treten soll. Und dann schreiben sie so schön dort, also das soll, also Konzerne, die über 3000 Wohnungen haben, sollen enteignet werden, sollen eben alle bis auf diese 3000 weggenommen kriegen. Ja, unter Verkehrswert, also quasi einfach die Initiative, das sind ja alles ganz tolle Menschen, die bestimmen dann, was eine Wohnung wert zu sein hat, die man dem Konzern wegnimmt. Also da bin ich mal auf die juristische Auswertung gespannt. Ich probiere das morgen auch beim Bäcker, also übermorgen, morgen ist Feiertag, aber da gehe ich dann hin und sage, so, ich hätte gerne das Brötchen und der Verkehrswert ist die Hälfte.
Genau.
Und sie sind ein scheiß Kapitalist und dann beschimpfe ich den noch und dann warte ich mal ab, ob ich dann was kriege. So, und also es ist, die sagen jetzt ungefähr 40-60% des Marktwertes, denn die schreiben dann, die Konzerne bekommen den Betrag entschädigt, der aufgewendet werden müsste, um das Gebäude in seinem heutigen Zustand zu bauen. So, die könnten jetzt auch mal mitgekriegt haben, dass heutzutage überhaupt keine Wohnungen mehr gebaut werden, unter anderem wegen solchen Idioten, die immer irgendwie irgendwelche Volksabstimmungen anschließen oder sozusagen, die immer gegen jedes Projekt irgendwas haben. Wenn zum Beispiel ein Wohngebiet erschlossen wird, dann sind die in ihrer Gemeinde die allerersten, die sagen, da soll aber niemand wohnen, wollen aber natürlich billiger bei sich zu Hause wohnen. Also, und dann noch am coolsten finde ich, dann heißt es, die Entschädigungssummen sollen nicht auf einmal gezahlt werden, sondern über einen Zeitraum von. Und jetzt darfst du raten, wie viele Jahre also abbezahlt werden.
Ich sag mal 100?
Ja, 100 wow. Jahre. Also Vonovia kriegt quasi in 100 Jahren die letzte Rate und wir wissen, ein Unternehmen braucht ja nicht unbedingt Geld. Ja? Also um solvent zu bleiben, reicht es ja auch, wenn Vonovia sagt, ja in 100 Jahren hätten wir aber das Anrecht auf ein paar Millionen Euro, die wir ihnen dann geben können. Also wie kann man denn, also das ist so eine Traumtänzerei, wie kann man denn einfach denken, ach, Das ist ja für die Firma das Gleiche, wie wenn wir das denen gleich geben. Ja? Das sind Leute, die bei Mediamarkt sich verschulden, weil sie denken, ach, 0% Finanzierung klingt ja so, ich muss ja 0% bezahlen.
Genau.
Und,
also, kriegst du den Fernseher für 0 Euro.
Wie kann man das? Und laut der Initiative kann dies aus den laufenden Mieteinnahmen der Wohnungen finanziert werden. Ja, aber wenn die Preise so gering sein sollten, wie sie das wollen, nämlich alle, es kommt auch noch dazu, alle dürfen mitentscheiden, also dann dürfen die Mieter quasi irgendwie so ein Gremium bilden und die beschließen dann die Miethöhe. Ja, und dann kann man schon auch, also irgendwie, ich finde Mathematik-Zwangsnachhilfe für solche Leute könnte auch helfen. Also wie soll sowas jemals funktionieren? Da denke ich mir auch, ja, wir wohnen in Berlin und da haben wir, kann man die Hoffnung haben, dass es eben dann doch alles gar nicht funktioniert.
Was es auch nicht wird, aber egal.
Ja, so. Und
dann sag mal, toi, toi, toi.
Ja, noch ganz kurz reden über die, wir hatten ja, oder nicht wir, aber die Nordrhein-Westfälinnen hatten eine Kommunalwahl.
Genau. Wobei, ja, ich sag mal, ich finde immer so Prozentergebnisse von Kommunalwahlen finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil das ist ja gerade jetzt so, gut, in NRW gibt es kaum ländlichen Raum, das muss man, also in Westfalen vorne schon, aber gerade hinten, was so, gerade was das Ruhrgebiet, also die sogenannte Rhein-Ruhr, diese Metropolregion besteht ja nur aus Großstädten. Da ist es schon noch ein bisschen aussagekräftig, aber selbst da ist bei Oberbürgermeisterwahlen der Persönlichkeitsfaktor meistens höher als die wirkliche Parteizugehörigkeit. Im ländlichen Raum ist es vielleicht noch ein bisschen, also und im ländlichen Raum spielt Parteizugehörigkeit überhaupt keine Rolle mehr. Hier im Osten ist es tatsächlich so, dass in den Kommunalparlamenten so gut, also zumindest im ländlichen Raum so gut wie keine mehr der etablierten Parteien sitzen, bis auf die AfD. Mhm. Da sitzen nur noch Bürger für, Bürgerinitiative, Freie Wähler von und sowas alles. Und diese
das
Freien Wähler.
Das klingt ein bisschen nach Monty Python.
Ja.
Die Bürger für und die Bürger von und die
genau.
Hassen sich dann.
Genau, ja, so. Ja, ist aber so. Naja, ja. Das ist eine Generationenfrage. Es bildet sich in jeder Generation irgendeine Bürgerplattform. Die sagt, wir wollen jetzt mal ganz anders als die etablierten Parteien sein und diese etablierten Bürgerplattformen von einer Generation vorher und von der Generation davor. Es sitzen in manchen Gemeinden sitzen 4 Bürgerplattformen, da sind 80-Jährige, 60-Jährige, 40-Jährige und 20-Jährige drin. Jetzt mal ganz grob, weil sich immer wieder eine neue Bürgerplattform bildet. Die immer, und es wird sich in 20 Jahren, weil diese neuen, jungen, frischen Wilden, die da jetzt reingezogen sind und so, und in 20 Jahren wird es wieder neue, junge, frische Wilde geben, die da einziehen, um das mal alles ganz anders zu machen.
Genau, so wie es noch nie irgendeiner vorher
genau.
Sich überlegt
so.
Hat.
Und darum finde ich die prozentuale Wahl, dass man jetzt sagt, die AfD bei 16% in NRW, das ist ja eine Verdreifachung. Ja, ist es. Aber es sind trotzdem nur 16%. Da können wir im Osten von träumen.
Ja, also so gesehen, gegenüber der letzten Wahl waren die Verschiebungen groß, aber gegenüber der vorletzten gar nicht so. Ja?
Genau.
Sowohl, also die Grünen standen letztes Mal besonders gut da und davor aber auch nicht so und jetzt auch wieder nicht so. Mhm. Und bei der AfD ist es eigentlich spiegelbildlich. Deswegen finde ich auch, dass man da jetzt, man müsste schon auf die einzelnen Gemeinden gucken. Und da ist es so, also es gibt ja 30 Großstädte in Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Und davon besitzt, wenn man von Besitzen sprechen kann, besitzt die SPD 16 und bei der letzten Wahl waren es 14. Also die haben immerhin den Grünen zum Beispiel was abgenommen und auch die Union besitzt 12 inzwischen, die Grünen halt nur noch diese eine Stadt, beziehungsweise als neue Stadt Münster.
Genau.
Die waren
das
vorher
liegt da am
in,
Tatort,
in
aber wenn euch das interessiert, Bonn, hört man unsere Tatort-Folge rein.
Ja, so, aber interessant ist natürlich das Ergebnis in Mülheim.
Mülheim an der Ruhr, muss man dazu
Mülheim
sagen.
Mülheim an der Ruhr, genau. Und in, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, in Datteln. Datteln ist jetzt keine Großstadt, aber in beiden Städten wurden am letzten Sonntag einfach die falschen Sieger gekürt.
Na, das ist so wie beim Oscar mit La La Land und
Also nicht aus Absicht, sondern weil es wirklich eine ganz knappe Entscheidung war. In Datteln gab es 3 Stimmen Vorsprung und in Siegen gab es mit 7 Stimmen Vorsprung, da ist es aber noch nicht sicher. In Siegen gibt es noch eine Nachzählung, da bleibt es wahrscheinlich so, aber in Mülheim gab es auch in einer ähnlichen Größenordnung. Also das kann ja mal passieren, das ist auch nichts Schlechtes in der Demokratie. Da kann man dann wirklich sagen, da zählt jede Stimme. Aber dass man dann trotzdem bei so einem Ergebnis schon die Siegerin oder den Sieger so fest ausruft, ist auch nicht so ganz sinnvoll.
Genau. Und gab es da eine Klage oder haben die einfach von selber gesagt, wir ziehen nochmal nach?
Nee, ach so schnell wird ja nicht geklagt. Nee, da waren einfach, nee, das war, das Klassische ist ja, dass bei Wahlhelfern irgendwie zwei Stapel durcheinander geraten. Und das ist einfach, es passiert immer, weißt du, das ist wie so, ich bin jetzt hier Wahlhelfer, so, ich kriege hier auch eine Schulung und alles Mögliche und das darf nicht passieren, das ist alles ganz, so, da wird es immer einen von 100 Wahllokalen, wird es immer irgendeinen Idioten geben, der es dann doch so macht, ja. Ich kann mich erinnern, in meiner späten Jugend, wo es um den Führerschein ging, da hatten wir, du weißt ja, welche ganz wenigen Dinge aus dem Westen, aus der DDR nach Westdeutschland gekommen sind.
Das Sandmännchen Blech,
und
dieser der Blechpfeil, grünen Pfeil, diese Blech.
Der grüne Pfeil, der war damals.
Naja, der grüne Blechpfeil, weil was jetzt, ja, den gibt es ja auch kaum noch. Es ist ja meistens jetzt ein grüner Ampelpfeil und das ist ja nichts weiter als ein rechtsabbiege Ampel. Aber der grüne Blechpfeil, der ja wie ein Stoppschild ist.
Ja.
Und dann darfst du nach rechts fahren, genau, wenn nichts kommt.
Genau, der gilt als Stoppschild, das heißt, man muss stehen bleiben.
Genau.
Also, das wird einem ja angebläut in der Fahrschule, unbedingt stehen bleiben und du darfst nicht rollen lassen und wenn es ein Kilometer pro Stunde ist oder pro Jahr ist, musst stehen bleiben. Ja? Und das ist so neu, wobei das natürlich ein Fahrschüler, der gerade 18 ist, vollkommen egal sein kann, ob so ein Schild neu ist oder nicht, haben die dann durch die Fahrprüfung gefallen sind, aber als Ausrede genutzt. Und natürlich fährt man mit dem Fahrlehrer in so einer Kleinstadt wie Öhringen täglich an genau diesem einen Grünpfeilschild vorbei und der sagt dann jedes Mal, hier fahren wir bei der Prüfung vorbei, hier musst du so und so. Ja? Oder Einbahnstraße, dass man da natürlich auch links fährt, wenn man links abbiegen will. Und zwar nicht rechts fährt, weil es ja nicht ein... So, also so diese kleinen... Und natürlich gab es dann immer Leute, die dann so... Meistens ist die Fahrprüfung ja vor Schulbeginn irgendwie ganz früh, dann kommen die so in die Schule ganz frustriert, durchgefallen. Wo ich denke, warum? Grünpfeilsch. Das ist wirklich so, ja, okay. Die gibt es halt immer. Und das sind die Leute, die als Wahlbüroleiter einfach sagen: So, ach, die Stapel, da raten wir jetzt einfach mal, wem Stimmenstapel gehört. Und das wird schon keinem auffallen. Also. Ja, sind halt eben nicht überall die hellsten Wahlhelfer.
So.
So, lieber Sebastian, dann soll es das eigentlich schon mal wieder gewesen sein. Ich habe nur noch eine gute Nachricht. Apropos Volksabstimmung bzw. Direkte Demokratie. In Zürich sind jetzt Laubbläser verboten.
Nein.
Ja, wegen einer durch quasi Volkeswille. Und das ist interessant, weil normal ist ja, würde man doch denken...
Ich schlage gerade meinen Kopf auf den Tisch, nur falls ihr euch das über das Geräusch wundert.
Ja, normal müsste man doch denken, dass es eher andersrum ist, dass man sozusagen, dass das Volk eigentlich immer, wenn es darum geht, den eigenen Garten möglichst laut zu verschandeln, den anderen Leute die Nachmittagsruhe zu versauen, dass man da ein Grundrecht drauf hat. Ja? Wenn ich in meinem Heimatdorf bin... Von morgens bis abends, also richtig ruhig ist es da nur nachts, sondern den ganzen Tag ist nur...
Weißt
du, die sprechen sich ja auch ab, die Nachbarn,
natürlich.
Die machen ja einen Stundenplan. Dann,
genau.
Irgendwas ist da immer.
Um ein altes Reinhard-May-Lied zu zitieren, irgendein Arsch mäht irgendwo immer.
Bohrt. Irgendein Depp bohrt irgendwo immer.
Nee, auch mäht.
Das wird noch recherchiert. Das schreibt uns bitte, wenn ihr das wisst.
Genau.
Und dann hast du noch was? Nö.
Nö, natürlich nicht. Also ich habe Stress und Termine, aber für einen Podcast habe ich jetzt erstmal nichts. So, das heißt, meine Lieben, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luca@hengstmanns.de an die E-Mail oder guckt auf unserer Homepage luca.hengstmanns.de, kommentiert direkt unter dieser Folge. Ich werde es dann nächste Woche vorlesen, wenn ihr da was drunter geschrieben habt. Ansonsten war schön, Tillmann. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.